Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Kann ich Ihnen helfen? Fast. Fast hätte ich dem Mann, der da vor meinem Haus aus dem Taxi stieg, diese Frage gestellt. Ich stand eh draußen, um meinen Gast, den Schauspieler Friedrich Mücke, in Empfang zu nehmen. Aber dieser Mann war ja Friedrich. Mit Schnauzbart und wilden langen Locken hatte ich ihn einfach nicht erkannt. Für Dreharbeiten stellt er gerade den Kaufhauserpresser Dagobert dar, daher auch der Aufzug. Friedrich Mücke, Jahrgang 81. Die ersten Jahre aufgewachsen in Berlin-Treptow, als dieser Bezirk noch zur DDR gehörte. Nach der 10. Klasse ließ er sich zum Erzieher ausbilden, studierte dann aber letztlich doch Schauspiel in Berlin und machte quasi rüber. Denn längst schon ist der Preuße ein Bayer, der mit seiner Frau und den drei Kindern glücklich in München lebt. Jetzt also für Dreharbeiten ein Abstecher in die alte Heimat. Ich bin gespannt. Los geht's. Lieber Friedrich, herzlich willkommen.
Vielen Dank, freue mich sehr.
Als du die Einladung bekommen hast, hast du überlegt, wie du dich darauf vorbereitest oder hast du gar nicht drüber nachgedacht?
Ich habe sofort drüber nachgedacht, wie ich mich vorbereite.
Ich versuche mir vorzustellen, wenn ich so eine Einladung bekäme,
ja,
worüber ich nachdenken würde, also wie ich in meinen Erinnerungen, wie ich anfangen würde, meine Erinnerungen zu durchforsten nach Essbarem, nach Gerüchen, nach Kochtöpfen. Wie bist du vorgegangen?
Folgende Szene. Starnberger See.
Ja.
Vor anderthalb Wochen. Mein Vater war zu Besuch. Und es entstand ein Gespräch über, Papa, was haben wir damals alles gegessen? Wer hat gekocht? Was gab es? An was erinnerst du dich?
Mhm.
Und es wurde sehr konkret. Und es war dann sogar, also es geht jetzt zum Beispiel in diese, das ging in diesem Gespräch hauptsächlich um Soljanka. Und ich hatte die vergessen.
Mhm, ja? Gut.
Und ich fand es dann total interessant zu hören, wie er sie gekocht hat oder was alles drin ist, damit ich sie mir jetzt auch mal selber koche oder uns allen
ja,
mal vorstellen, ja, darf. Ja. Und ich habe jetzt auch, ich wollte es vor der Sendung machen, damit ich wirklich die Erfahrung des Soljanka-Kochens hier mal nochmal darlegen kann. Das ist jetzt nicht passiert, aus Zeitgründen mal wieder,
ja,
aber ich habe schon eingekauft. Wenn ich jetzt nach Hause komme, ist der Kühlschrank gefüllt mit den Sachen für die Soljanka. Und ich kann mal sagen, was da jetzt reinkommt. Und vielleicht so ein bisschen auf die Reihenfolge eingehen, wann man was macht. Und zwar, also erstmal muss man wissen, dass in der Soljanka sehr viele verschiedene Fleischsorten drin sind und Wurstsorten vor allem, ja. Und also für die, die nicht wissen, was es ist am Ende, also es ist ein russisches Gericht ursprünglich, wenn ich es richtig verstanden habe, ein rotes Gericht, eine Suppe, eine rote Suppe, die auch scharf sein darf oder etwas oder sehr würzig, sagen wir mal.
Mhm.
Und in der verschiedene Wurstsorten verkocht sind, mit aber auch Paprika, Lecho und jetzt sage ich gleich mal die Reihenfolge. Also es geht um Jagdwurst, es geht um Salami, es geht um Bauchspeck und um Kassler. Das ist alles in dieser Suppe drin, zu kleinen Würfelchen geschnitten. Wenn man jetzt für vier Leute kochen würde, würde man von jedem Fleisch, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, jeder Wurstsorte ungefähr 200 Gramm nehmen. Zwiebeln,
mhm,
Paprika und auch wird erstmal dieses Fleisch, diese Wurstsorten in Zwiebel gedünstet, gebraten. Das ist auch das, was dann am Ende wichtig wird, dass du diesen Bratensatz kreierst im Grunde, ne? Dass du das, was sich unten am Topfboden absetzt, auch mit benutzt, mit verkochst,
mhm,
dass das zum Geschmack am Ende mit beiträgt.
Darf das so ein bisschen anbrennen?
Yes, ein bisschen anbrennen, mhm, ein bisschen. Deswegen bitte dabei bleiben, dabei stehen, etwas, mhm, rühren und immer, mhm, diesen Moment abwarten und dann wieder verrühren. Dann kommt erstmal als nächstes Paprika, auch klein geschnitten drauf und rote am besten natürlich. Kann auch für die Süße etwas Gelbe dabei sein. Und sogar auch Grüne. Warum nicht, ne?
Ja, also damit ja, ich bin halt nicht die Freundin des Bitteren, deswegen, okay.
Aber da kommt am Ende noch was hinzu, was wirklich den Kick gibt, sage ich gleich. Soll ich jetzt schon sagen?
Ja.
Ja, das ist halt Gewürzgurke und Gurkenwasser vor allem, ne? Das ist das, was die in gewisser Form so ein bisschen säuerlich macht. Was toll ist. Und an sich, das war auch so eine Frage, Papa, wo kam denn überhaupt diese ganze Flüssigkeit her? War es jetzt nur Wasser oder was ist es? Es ist Brühe. Es ist, wenn du es bombig machen willst, wie so ein Chef, dann musst du natürlich dir einen Knochen und Fleisch auskochen, damit du mit einer ordentlichen Fleischbrühe dran gehst. Das kannst du aber auch, und das hat mein Vater oder meine Eltern früher natürlich auch nur machen können, mit Würfeln, mit einfacher Instantbrühe wahrscheinlich gekocht. So, und dann Lecho, das sind zwei Gläser, immerhin, fand ich gar nicht wenig, habe ich gedacht, wow. Lecho sind im Grunde eingelegte, also meiner Meinung nach muss es Paprika sein, sehr weich, sehr fast schon pumpig, im Glas, kannst du es kalt kaufen und kochst es auch nur dazu, das muss nicht lange kochen, das kommt einfach dazu, dass es gibt Fülle.
Die lässt du abtropfen.
Ja, genau, dass der Lecho sagt, jetzt muss der nicht mit rein, kann er aber auch. Also das jetzt finde ich jetzt, würde ich sogar mal probieren, was besser ist. Und Mohrrüben kommen noch rein und dieses Gurkenwasser und eben wirklich auch Gewürzgurken, auch ruhig ein Glas, kleingeschnittene Gewürzgurken. Okay. So, und das alles mal Stündchen kochen lassen, zwei Stündchen vielleicht. Und dann lässt du das einen Tag stehen. Und dann ist sie am nächsten Tag ready.
Okay.
Stellst sie in die Speisekammer, ja, wenn du sie aufkriegst. Ja. Holst sie dann aus der Speisekammer raus und kochst nochmal kurz auf und
probierst. Ja, schön. Ja.
Ah, Achtung jetzt. Ah, Schmand vergessen. Schmand ist dann das, was wirklich mit einem kalten Löffel angereichert. Also du hast die warme Sojanka, kriegst sie serviert und dann schmeißt du einen Löffel Schmand drauf.
That's it. Wie oft kochst du?
In der Woche?
Ja, gut.
Jeden Tag. Nee, stimmt nicht. Jeden zweiten, würde ich sagen.
Okay, ja. Also du hast, du bist verheiratet, muss man dazu sagen.
Mhm.
Und ihr habt zwei Töchter.
Drei Kinder haben wir.
Drei Kinder schon.
Zwei Töchter, ein Sohn.
Der Sohn ist dann der Kleinste, der ist jetzt zum Schluss gekommen, oder wie?
Ja, wie alt ist der? Der ist aber schon, der wird sieben.
Okay, so klein auch nicht mehr.
Ja, ja, die sind
wie alt sind die Töchter?
11, 10 und
11, 10 und 7. Gut, wenn du drehst, kannst du natürlich nicht... Dann bist du nicht zu Hause, dann bist du für eine längere Zeit mal, du grinst jetzt, warum grinst du gerade so?
Weil dann für mich gekocht wird.
Ja.
Ja, und ich immer sagen darf, was sind meine, habe ich Allergien? Nein, bin ich Veganer gerade oder Vegetarier, esse ich Fleisch so. Also ich kann da wirklich teilweise ja sehr, da wird wirklich, ne, das ist ja toll, da gibt's ja wirklich oft super Catering und so. Also da wird für mich gekocht, aber in der Phase oder auch eine große Phase im Jahr, die ich zu Hause bin, koche ich auch wirklich viel.
Okay, da werde ich gleich drauf kommen. Hast du Allergien?
Keine einzige, ne.
Und was magst du gar nicht?
Meeresfrüchte.
Ach. Mhm. Hast du dich davon mal übergeben?
Nee, ich habe sie, glaube ich, nie. Also, was heißt glaube ich? Ich weiß, ich habe so viel nicht probiert und immer abgelehnt bis heute. Ich finde es teilweise sehr eklig, wie es aussieht, wie es riecht. Ich bin beim Fisch so, bewege ich mich ein bisschen drauf zu, koche ihn aber kaum. Bereite ihn nicht zu, also das sind so Sachen, da probiere ich ein bisschen im Restaurant rum und so, aber das bleibt bei Fisch.
Wie, also du bewegst dich auf Fisch zu, kann man sich dann so vorstellen, wenn dein Gegenüber, mit dem du isst oder die Leute, mit denen du essen gehst, dann hoffst du, dass du da mal probieren darfst oder wie bewegt man sich auf Fisch zu?
Ja, indem man erstmal so eine innere Bereitschaft überhaupt auch mal äußert, beziehungsweise das passiert ja eigentlich dass Leute feststellen, ach, der isst eigentlich keinen Fisch. Aber es gibt ja, also wirklich teilweise regelmäßig mit Menschen essen. David Dietl ist so eine Person zum Beispiel, mit dem ich jetzt lange auch einen Dreh hatte und so weiter, der ganz schnell festgestellt hat, der isst nicht so gerne Fisch, aber ich zeige ihm das mal so, also dass man das über auch Kontakt und über Leute, mit denen man essen geht, so sich ein bisschen versucht, drauf einzulassen schon.
Naja, ist doch gut. Mhm. Also das, ich kenne das, weil ich keinen Wein trinke. Ich mag keinen Wein. Und dass ich treffe aber regelmäßig auf Menschen, die so der Ansicht sind, ja, hat dir einfach noch nie jemand richtig erklärt, ich führe dich jetzt mal ran. Mhm. Und bei mir ist es so ein grundsätzliches, also ich bin mit Alkohol sowieso sehr, 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 sehr vorsichtig, aber ich mag den Geschmack nicht. Und bei Schokolade ist es zum Beispiel so ähnlich, bei dunkler Schokolade, dass da auch sowas kann man, ich weiß jetzt nicht, ob lernen das richtige Wort dafür ist, aber ich glaube, wenn man... Wie du sagst, wenn man sich zubewegt auf etwas, was man eigentlich vielleicht nicht so gerne mag, aber sich peu à peu so ein bisschen öffnet und hier nochmal probiert und dann nochmal, kann es passieren, dass so eine Ablehnung auch in Liebe umschlägt, ne?
Unbedingt.
Ist dir das schon mal passiert mit irgendwas?
Ich weiß noch ganz früh, also ich mochte lange keinen Joghurt als Kind. Das ist jetzt auch nicht heute meine Leibspeise, aber es ist, Joghurt, es findet wirklich statt und ich mag Joghurt sehr, also.
Joghurt findet statt.
Findet statt.
Friedrich Mücke. Joghurt findet statt.
In Essen auch, ja. Also nicht nur als purer Joghurt so, sondern wirklich, denn mit dem kann man ja auch arbeiten. Also
ja.
So. Und, das ist insofern dann, das würde ich schon als Liebe bezeichnen, ja. Also, das muss ja jetzt nicht, also wenn ich ein Essen liebe, muss es jetzt nicht das Lieblingsessen sein, sondern man kann ja so viel lieben im und am Essen. Und Joghurt, würde ich sagen, das war mal lange nicht und gab es dann ab einem bestimmten Zeitpunkt.
Um vielleicht mal zu erklären, wie das abläuft bei so einem Film. Da gibt es, das haben ja die meisten, wissen es auch, oder man sieht es auch, wenn man so an Dreharbeiten vorbeikommt. Es gibt dann für das Catering so einen großen Wagen, in dem das Essen zubereitet wird. Mhm. Das sind dann 2, 3 Gerichte pro Tag. Wahrscheinlich heutzutage, wenn man in Berlin dreht, sind mindestens 2 davon vegetarisch oder vegan, oder?
Ja, das ist, hat sich total sozusagen ergeben, dass man einmal pro Woche oft nur noch Fleisch isst.
Mhm. Würdest du sagen, dass sich dein Essverhalten in den letzten Jahren verändert hat?
Ja, schon, aber das aus mehreren Gründen wahrscheinlich. Also am meisten sicherlich durchs älter werden, aber durchs tatsächliche Kochen eher. Also durch die Aktivität oder das Interesse, was so wächst, dass mir auch Sachen gelungen sind. So. Also dass
zum Beispiel, was ist dir gelungen? Worauf warst du stolz? Was hast du dir nicht zugetraut vorher?
Sagen wir mal so, die größten Glücksgefühle beim Kochen habe ich, wenn ich im Restaurant was esse, was mir richtig sensationell schmeckt und ich das genauso nachkoche.
Das gelingt dir?
Das gelingt mir.
Oh.
Es sind aber, jetzt darfst du nicht, also da möchte ich jetzt nicht zu viele Erwartungen wecken, das sind jetzt auch nicht so große Meister, also das, da geht es jetzt nicht um Festessen, ja, oder so, 5-Sterne-Küche oder so, sondern das sind, es gab ein Beispiel, ist ein Salat aus New York, der bei einem Italiener, den ich bestellt hatte, da war rote Beete drin, da waren Orangen drin, das war mit einer bestimmten Soße aus Ziegenkäse übergossen, das war im grundsätzlichen Feldsalat, ja, nur. Aber das auch mit goldener Beete und so. Und das hat mir so gut geschmeckt, dass ich mache ein Foto meist und dann versuche ich genau herauszuschmecken, was es ist und so. Und das merke ich mir dann auch und dann mache ich das sofort. Mhm. Also ich war dann zu Hause und das war mein erster Einkauf, dann habe ich sofort gemacht und das ist ein Hammer. Also.
Ach, das ist ja gut, wenn dir sowas gelingt, dann. Wenn man das so kann. Das ist so ähnlich, wir haben eben über Parfum gesprochen, weil du mit einem ganz schönen Duft hier reingekommen bist. Mhm. Und es gibt ja Menschen, die in der Lage sind, das so zu separieren, also zu sagen, die Kopfnote, die Duftnote, das ist Vanille, ich rieche ein bisschen Kiwi, bla bla, so. Nee. Wenn man das auch herausschmecken kann, wenn Menschen so eine geschulte Zunge haben, die sagen, ja, aber ich spüre da auch noch ein bisschen Macadamia. Mhm. Und du denkst, wow, Respekt, gut, das ist nicht schlecht. Ja, es ist schade. Vielleicht ist es schade, vielleicht ist es auch okay. Also ich meine, wenn man sich so diese ganzen Fortschritte anguckt, was Apps können, was uns Apps alles abnehmen, was uns die Technik überhaupt alles abnimmt, dass ich mich manchmal wundere, dass man Geschmack und Gerüche noch nicht fotografieren kann. Und das ist so schade, ne? Dass so ein Geruch vorbeikommt und du denkst, den möchte ich jetzt gerade, stopp, was ist das? Moment. Ich saß vorgestern in einem Park und da blühten noch so sehr späte Narzissen.
Ja.
Bis ich das begriffen habe, bin ich wie so eine Comicfigur, die so einem Faden in der Luft folgt, weißt du, mit der Nase, so dass ich dachte, was ist das, wo kommt das her, was ist das, was ist das, was ist das, wie ein Hund. Und dann stand ich vor dieser fast verblühten Narzisse und dachte, wow, du bist echt spät dran und du duftest, das ist unglaublich, das ist so schön. Gut, also bevor jede Sekunde zählt, bevor die Erinnerungen an deine Kindheit und Jugend wieder verblassen, steigen wir doch genau da ein, lieber Friedrich.
Sehr gerne.
Du bist 1981 in Berlin zur Welt gekommen als Friedrich. Das ist ein Alt-Berliner Name, aber wahrscheinlich war es in der Zeit damals ungewöhnlich, Friedrich zu heißen, oder?
So hieß niemand. Dann später hatte ich aber einen in der 7. Klasse, der hieß Friedrich Lehmann.
Aha,
guck. Wir waren zu zweit. Also, aber erstmal die ersten Jahre konnte ich auch damit nicht anfangen, so richtig mit dem Namen. Fand ihn merkwürdig.
Ich finde ihn ja sehr schön und er hat ja auch so ein Revival erlebt und das tut er auch noch. Mhm. Hast du einen Spitznamen?
Fiete.
Fiete.
Ja.
Okay, ja.
Schon immer eigentlich. Also so, meine Mutter hat mich schon bestimmt mit 2, 3 Jahren so, also schon immer so genannt eigentlich.
Die erste Wohnung, an die du dich erinnerst, weißt du dann noch, wie das Esszimmer war oder habt ihr da in der Küche gesessen und gegessen?
Das weiß ich noch. Ich weiß den Flur, ich weiß, wo die Küche das
Beschreib
war.
Beschreib mal, wie war die Wohnung?
Also erstmal war die Wohnung im 5. oder 6. ist Altbau, also und das ist, sie war ganz oben. 5. Stock, 6. Stock muss gewesen sein. Wahnsinn.
Und damals kein Fahrstuhl natürlich.
Nö. Immer hochlaufen. Und dann war sie die Rechte, also es gab dann oben, glaube ich, 2 Parteien, genau, und wir waren rechts. Und das war ein langer Flur, Dielen, aber so alte Dielen, so ein bisschen ostige Dielen eben so, ne?
Naja, das war ja nicht ostige Dielen, das waren einfach sehr, sehr alte Eichendielen, weil diese Häuser ja alle so um die Jahrhundertwende damals entstanden sind.
Ja.
Die knarrten wahrscheinlich und waren trocken.
Genau.
Da oben ist ja auch immer warm. Im Sommer wird es ja auch in diesen Dachwohnungen sehr warm. Das Holz trocknet aus. Da kann man nicht einfach langschleichen. Da hört man, wird man immer gehört.
Aber es war ein warmes Gefühl. Also das nicht nur jetzt wegen der Temperatur oben im obersten Stock, sondern weil es wirklich eine schöne Wohnung. Also, und dann, naja, mit Öfen weiß ich noch natürlich. Deswegen war sie nicht immer warm. Also im Winter war schon auch kalt. Aber die Küche war die zweite Tür rechts. Vorne rechts war das Bad. Zweite Tür rechts war die Küche. Die war interessanterweise sehr geräumig. Also die war eigentlich für, wenn man so, ich war später in vielen Wohnungen, die so einen Flur hatten.
Mhm.
Weil der war bestimmt, also 12, 15 Meter lang oder so. Vielleicht noch mehr, weiß ich nicht. Und nie war ein Raum rechts davon groß, sondern das war eigentlich
Ja, es sind oft so kleine Zimmer. Dann gibt es vorne, auf der einen Seite gibt es dann möglicherweise so dann das eine große Wohnzimmer oder so. Aber, aha, und war die eher so quadratisch?
Ja, die war komisch trapezig. Die war fast wie so ein
trapezig.
Diamantenhaft schräg.
Ah,
die war ein bisschen schräg
völlig,
und so.
Aha.
Ja, ja, und die hatte rechts den Herd und den Kühlschrank. In der Mitte den Tisch.
Ja, klar, natürlich. Ja, sicher.
Voll toll eigentlich, dass ich daran jetzt, ich wusste auch, wo ich saß, nämlich gegenüber dem Fenster, also das Fenster war auch dann sozusagen rechts, wenn du reinkommst, und hinter dem Herd, also, und so saß ich dem Fenster mal gegenüber und meine Schwester neben mir, das weiß ich auch noch, so Plastikstühle hatten wir da, rot und gelb, glaube ich, so, und da Stulle mit Brot. Mein Vater hat immer gesagt, heute essen wir Schlackwurst. Was ist ein Schlackwurst?
Was ist ein Schlackwurst?
Es gibt tatsächlich Schlackwurst, ne? Und wie, also meine Schlackwurst oder der Begriff von Schlackwurst, den ich damals hatte, war klassisch Salami. Mein Vater hat vielleicht auch nicht richtig gecheckt, dass Schlackwurst Schlackwurst ist und Salami ist Salami. Vielleicht war es aber auch früher so, das möchte ich jetzt auch nochmal ihm zugutehalten, dass Schlackwurst vielleicht auch Salami war. Also es gibt aber Schlackwurst, wenn du heute also auf jeden Fall in Berliner Metzgereien, kannst du Schlackwurst kaufen.
Okay, und was ist Schlackwurst?
Sieht aus wie Salami, ist wie Zervelatwurst, glaube ich.
Aha.
Nur ein bisschen breiter in den, was ist es?
Und was heißt Schlag, Schlag?
Schlack.
Schlack?
Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht, keine Ahnung.
Die Schlacke ist ja nicht unbedingt, wahrscheinlich ist das so das, was wirklich übrig bleibt, was dann in Wurst gegossen wird.
Schmeckt auf jeden Fall wie Salami und ist mit dem Brot schon lecker.
Okay, ja gut. Wie war das denn früher? Wie viele Menschen haben um diesen Tisch in der Mitte gesessen?
Wir waren immer zu viert. Papa, Mama, Schwester.
Deine Schwester heißt Ellie?
Elisabeth, genau, Spitzname Ellie.
Ellie und Friedrich, Elisabeth und Friedrich, das sind ja sehr traditionsbewusste Namen.
Mhm.
Gehen die auf eure Großeltern zurück?
Nee, mein Vater hat immer was übrig gehabt für Monarchien, würde ich sagen.
Ja?
Ja. Und Maler. Also Caspar David Friedrich, da taucht der Name mal auf. Mein Vater ist Künstler, Maler, Bühnenbildner, war Kostümbildner, DDR-Fernsehen, Szenenbildner. Also diese Ecke hat aber immer auch gemalt. Also war immer so der Aquarellmalerei sehr verbunden und aber auch der königlichen Geschichte.
Mhm. Habt ihr am Tisch gebetet, bevor ihr gegessen habt?
Mhm, gab's.
Du musstest du oder durftest du? Oder war dir das unangenehm? War das nur manchmal, nur an Sonntagen?
Nee, unangenehm war es mir, glaube ich, nie. Es war, also vielleicht stimmt auch das Wort, es war mir immer komisch so. Wie ein Kirchenbesuch, wie in die Kirche gehen. Also
das habt ihr gemacht sonntags, mit deinem Vater hast du das gemacht, ne?
Ja.
Man muss dazu sagen, dass das ein weiter Weg war, den ihr da zurückgelegt habt, bis Mitte.
Mhm.
Was war es, die St. Hedwigs?
Genau, es war die Hedwigskathedrale.
Mhm.
Ja, aber eine von der Atmosphäre her zum Beispiel, also weiß ich nicht, vielleicht habe ich das auch später so reflektiert oder sagt das heute so, dass mir das schon gefallen hat, ja. Ich fand es immer mühselig aufzustehen, da hinzufahren, aber es war auch irre, also da in diese S-Bahn zu steigen und Berlin-Mitte irgendwie mitzukriegen und so, ja, so ein Sonntagsgefühl fand ich immer toll eigentlich so. Und beten am Tisch war eben wie in der Kirche sein, ein bisschen langweilig oder man hat den Bezug nicht ganz gecheckt und so, ja, so.
Mhm.
Und mein Vater wollte das, dass wir beten am Tisch. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast.
Das ist ja noch okay und auch, das geht ja schnell und es ist vor allen Dingen nachvollziehbar für Kinder, weil Gebete und Choräle und Predigten zu meiner Zeit jedenfalls oft nicht nachvollziehbar waren. Das haben wir auswendig gelernt und wussten ganz oft die Bedeutung der Worte gar nicht. Also das habe ich mir auch, das habe ich auch gemerkt, als mein Patenkind in dem Alter war, dass sie angefangen hat, so Sachen auswendig zu lernen. Da fühlte ich mich sehr erinnert daran und habe sie dann auch immer so zwischendurch gestoppt und habe gesagt, was heißt denn das? Was ist denn das? Und dann hat sie oft gesagt, ach so, weiß ich gar nicht so genau. Ja, frag doch, dann ist es vielleicht einfacher, dass du dir vorstellst und dass du es dir merken kannst und so. Und das ist bei diesen Tischgebeten oft auch so gewesen, glaube ich.
Ja, das stimmt. Und die Zusammenkunft natürlich, ne? Die hat dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch nicht mehr stattgefunden. Deswegen ist zum Beispiel diese Erinnerung, gemeinsam auch dieses kurze Gebet zu sprechen oder überhaupt den Moment, weiß gar nicht, wie die uns gerufen haben, kommt zu Tisch oder keine Ahnung, ja, so wir essen oder I don't know, habe ich vergessen. Aber dann da zu sitzen, weiß ich sehr genau, weil es begann halt mit diesem Kreuzzeichen und diesem Satz. Und das war natürlich vom Gefühl her schon, wir essen jetzt zusammen. Und das war immer normal, bis es dann irgendwann nicht mehr war. Ne? So.
Weil deine Schwester aus dem Haus gegangen ist? Oder
weil mein Vater irgendwann nicht mehr bei uns wohnte.
Okay.
So. Aber die Zeit davor aber dann zum Beispiel, dann haben wir tatsächlich wirklich ab dem Zeitpunkt dann, wo mein Vater nicht mehr bei uns war, da haben wir dann viel getrennter gegessen. Oft vom Fernseher. Ich glaube, er hat das schon sehr forciert, dass wir da immer zusammen essen.
Gut, man muss jetzt auch bedenken, dass in der Zeit, ich weiß nicht, wann dein Vater ging, aber da stand auch die Mauer noch. Ich denke mal, dass der Mauerfall hat irre viel, jedenfalls bei den Berlinerinnen und Berlinern im Leben verändert, im Alltagsablauf verändert und mit Sicherheit am allermeisten bei Kindern und Jugendlichen. Ich weiß nicht, wie es für dich war, aber ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass plötzlich mehr möglich war, mehr Reize, wird sich, na klar, plötzlich hat man vom Fernseher gegessen, keine Ahnung, man hatte andere Stimulanzien, oder?
So, wie hießen die denn? Daily Soaps. Also das war wirklich, also dann gute Zeiten, schlechte Zeiten. RTL kam, das war so, oder zumindest auf unserem Fernseher lief dann auf einmal RTL. Das mussten wir gucken, wollten das gucken. Es gab Quizshows, Talkshows, dieses Thema nach der Schule nach Hause kommen, Mama hat gearbeitet. Glotzen, sofort glotzen, ne? Sitcoms.
Was habt ihr mittags gegessen, wenn deine Mutter gearbeitet hat?
Also Bärenmenü war ja das, was wir sozusagen in der Schule mit Essensmarken hatten. Da gab's, ich sag mal, typisches Berliner Schulessen, furchtbar, teilweise sehr pampig.
Bärenmenü, ach so, Berliner Bär oder was?
Ich glaube, das, ne, so hieß diese Firma, die das beliefert hat, Bärenmenü. Da stand, glaube ich, auf den Essensmarken drauf. Mhm. So roch das teilweise, also ich war ja auch dann auch in mehreren Schulen und überall war es, glaube ich, Bärenmenü. Wo ich war.
Und das war jeden Tag irgendwas anderes und das schmeckte...
Boah, es war sehr, ja, ich erinnere da immer so pampige Sauerkraut-Geschichten, Eintöpfe viel...
Hast du dir Pausenbrot mitgenommen?
Ja, das hat meine Mama mir aber auch immer.
Durftest du dir aussuchen, was da drauf kommt?
Ja, sie hat, glaube ich, auch immer gefragt. Fiete, was willst du denn auf deiner Stulle haben? Wurst. So.
Käse haben Kinder oft nicht gegessen.
Nee, ich nicht so richtig. Schnittkäse haben sie, meine Mutter mal gesagt. Ich hatte das auch dann irgendwann, aber erst, also eigentlich Salami und so Schinken hatte ich immer.
Schlackwurst.
Auf Schulbrot.
Gab es etwas, das durch diese neuen Waren, diese neuen Supermärkte, gab es irgendeine Sehnsucht, die du hattest und die du dir erfüllen konntest? Ja.
Heidelbeerjoghurt. Es gab im Intershop, was ja diese ja in Container aufgestellten Westläden waren, das waren kleine Shops, kleine, wirklich, also so weiße Blechcontainer. In der Charité stand immer einer, wir waren da häufig wegen meiner Schwester und ich, wir hatten so Hautkrankheit früher als Kinder und da waren wir häufig und als Belohnung gab es einen Gang in den Intershop, wo man sich Westwaren kaufen konnte und es roch erstens irre gut da drin, lag aber an Persil und Ariel und sowas, an so Westwaschmittelgeschichten und da stand immer ein im Kühlregal stand ein Joghurt, das war ein wirklich komplett violetter Becher von der Marke, darf ich die sagen?
Ja.
Romy. R-O-M-Y in so Wurmschrift, so dick und lecker. War das schon so. Und den habe ich immer gesehen und war auch skeptisch, weil ich so dachte, so ein violetter Becher, ich meine, das war eine Farbe, die war so neu. Mhm. Da hatte ich nicht mal einen Stift gesehen in meinem Leben mit so einer Farbe, ja. Und so sah dieser Becher aus. Und den habe ich irgendwann dann mal auch mir getraut, so meiner Mutter zu sagen, den möchte ich bitte mal essen. Dann habe ich den gegessen als Neunjähriger oder was? Oder als noch jünger, glaube ich, Achtjähriger. Und als dann die Mauer fiel, war Romy-Joghurt das Erste, was ich haben wollte. Also aus dem Supermarkt.
Das heißt, die Erwartung wurde, wenn nicht übertroffen, aber zumindest es schmeckte dir auch offenbar so
gut. Genau, es schmeckte mir, es war ja. Und also das bis heute so. Ich habe so Heidelbeer-Joghurt und das gibt's ja nun von allen möglichen Firmen und so weiter. Er ist ja relativ ähnlich oft so. Und es ist auch das, was es war, ne? Diese Heidelbeer da drin in diesem, in diesem Joghurt.
Hattest du Großeltern? Die in irgendeiner Weise auch eine Rolle gespielt haben, an den Wochenenden im Urlaub, je nachdem, wo sie gelebt haben?
Ja, wir haben häufig meine Großeltern besucht. Also beide, also von beider Seite, von meinem Vater, die Eltern, und von meiner Mutter, die Eltern, lebten alle immer, also schon immer in Köpenick, gar nicht weit voneinander weg, in Berlin-Köpenick im Südosten. Und meine Oma, also die Mutter meiner Mutter, Ilse Weigel. Wobei, mir fällt auch gerade die andere Oma ein, aber ich möchte erstmal von Ilse erzählen. Oma Ilse hatte auch eine sehr schöne große Wohnung, in der meine Mutter ja aufgewachsen ist, Parterre, mit einem sehr langen Flur und einer Küche hinten als letzten Raum, sehr hell, klein, aber eng. Und da roch es einfach immer so gut. Und es gibt manchmal heute den Geruch, wenn ich meine Mutter besuche, krasserweise in der Küche. Das riecht genauso.
Ah, und ist es, wenn du sagst, es riecht so gut, auch bei dem Intershop habe ich eigentlich eben eher gedacht, es riecht so ein bisschen nach Kakao oder Kaffee, aber du hast dann die Waschmittel genommen. Und wenn du jetzt sagst, dass es in der Küche deiner Oma so gut gerochen hat und in der deiner Mutter jetzt auch, kann das vielleicht auch an irgendeinem Reinigungsmittel? Ist es das, was du damit verknüpfst, oder riechst du eine Nahrung?
Ich rieche eine Nahrung. Und die kennen auch viele, glaube ich, oder es lässt sich zumindest leicht kopieren oder herstellen. Es ist Toast, der Geruch von Toastbrot aus dem Toaster und einem Spiegelei. Was in der Pfanne so mit Butter. Ja. Also Butter eigentlich in der Pfanne. Ne? Diese Mischung, das kann ich sofort, wenn ich das mache, egal in welcher Küche, ist es die Küche meiner Oma.
Schön.
Ja, ist echt schön. Und bei Omi, das ist wiederum die Mutter meines Vaters, auch ganz kleine Küche, aber in einem Haus, in einem schönen alten 50er-Jahre-Haus, da war die Küche, da war es immer kühl. Weil die, glaube ich, das Fenster immer auf hat und das war so ein kleiner Raum. Und da erinnere ich zum Beispiel auch eine total interessante Geschichte, nämlich Orangentee. Mhm. So, wo man sich fragt, also heute, klar, Teesorten ohne Ende in den Supermärkten, ne? Aber dieser Orangentee, den hatte ich lange nicht gesehen. Krümeltee, ja, aber nicht den, der war, glaube ich, auch in Beuteln damals von der Omi. Und da weiß ich noch, dass ein Teeglas geplatzt ist, weil ich nicht wusste, wenn du heißes Wasser in ein Glas, so ohne diese Messing-Geschichte gießt, dann platzt das Glas. Das ist so ein Trauma bei, so, wenn ich sehe, wie Leute heute heißes Wasser in Gläser gießen, ich denke, Alter, geh weg, das platzt gleich. Ja, also das so. Genau.
Okay. Mhm. Und dieser Klassiker mit meine erste Banane, und weil du jetzt gerade so Zitrusfrüchte angesprochen hast, gab es noch irgendetwas, wo du jetzt sagst, okay, das war auf jeden Fall damals eine Bereicherung? Wir hatten das erst zu den ersten Lebensjahren nicht und danach aber...
Ja, aber das war, glaube ich, die Performance, nämlich Eis am Stiel, dass es das dann gab. Das war wirklich auch eins der ersten Sachen zum Essen, die ich mir bei dem ersten Westbesuch dann in Neukölln beim Übergang, Baumschulenweg Neukölln, als wir da mal rüber sind, zum ersten Mal auch gekauft haben, Eis am Stiel.
Und was ist umgekehrt? Was gibt es nicht mehr, was so schön war, was gut war, was lecker schmeckte? DDR-Produkte, es gibt ja ein paar sicherlich.
Es gab früher einen Bonbon, der war auch eingewickelt wie ein klassischer Bonbon. Der hatte erstmal ganz tolles Papier.
Nämlich?
Weiß und violett. Und dann war ein Strauch Trauben, wie nennt man das?
Eine Rebe ist es, oder?
Ja.
Nee. Ja.
Oder ein Stock?
Ich würde sagen, es ist eine Rebe, die in einem Stock wächst. Das ist eine Rebe, eine Weinrebe.
Genau. Und das war, muss man vorstellen, auf einem ganz kleinen Bonbon drauf. Diese beiden Farben, weiß und violett als Hintergrund, darauf diese Rebe, weinrote Trauben. Und der Bonbon war, wenn du ihn auspackst, wie so ein klassischer Hustenbonbon, transparent. Und drinne war Heidelbeer-Gelee. Ein irrer Bonbon. Und der hat geschmeckt nach Heidelbeer.
Das sagt mir aber was.
Oder warte, Johannisbeer. Jetzt bin ich Heidelbeer oder Johannisbeer. Aber also ein beeriger Bonbon und der war weg. Mit dem Mauerfall war dieser Bonbon weg. Es gab ja dann lange am Alexanderplatz hier in Berlin noch diesen Ostalgieladen. Da habe ich... Weiß ich nicht, mich nicht getraut, kann ich nicht sagen, aber ich bin da nie reingegangen wegen diesem Bonbon. Ich bin da mal vorbei und habe immer an diesen Bonbon gedacht, bin da mal nie reingegangen.
Wieso hast du dich nicht getraut?
Nee, weiß ich nicht, trauen ist falsch, aber es ist so, ich glaube, wenn die dann gesagt hätten, haben wir nicht.
Wolltest lieber nicht wissen, dass es ihn nicht mehr gibt.
Ja,
als
ja, glaube ich.
Und noch was?
Also tausend Sachen, aber Essen, wir reden über Essen, es geht um Essen.
Ja, ja. Also ich weiß ja, also es gibt hier zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob die bundesweit diese Halloren-Kugeln, die sind so ähnlich wie so Mozart-Kugeln so ein bisschen, sagt ihr das was?
Ja, aber was, Halloren?
Heißen die nicht so?
Hab ich nie gehört.
Und was ich auch erst entdeckt habe, weil ein in Ost-Berlin aufgewachsener Freund von mir, die mir anbot, das waren diese Schoko-Butterkekse, also dunkle Butterkekse. Also ich kannte nur helle Butterkekse, jetzt gibt es die mit Schoko und Kakao.
Erinnere ich auch, habe ich, also hatten andere eher, nee, hatten andere mehr, komischerweise. Es gibt noch eine Limo, tolle Flasche, gibt's sogar, kann man manchmal in alten Polizeirufen noch sehen.
Ja, stimmt.
Ist eine Maracuja-Brause. Also wirklich, hieß Maracuja-Brause, stand so mit handgeschwungener Schrift Maracuja. So schräg von links nach rechts oben auf dem Etikett und sah auch toll aus. Also geiles Design und irgendwie so ein, naja, bisschen oldschool. Und die war auch weg mit der Wende. Hätte ich gern mal wieder. Es gab noch ein Kaugummi. Einen wirklich tollen Kaugummi gab es auch noch, so einen grünen. Und kein Kaugummi bei all den Kaugummis, die danach auch da waren oder so, konnte diesen, hat den auch kopiert oder komischerweise. Ich glaube, sowas würde man vielleicht heute vielleicht noch in einem ungarischen, also Feinkost oder was, ungarisch oder russischem Laden könnte man die tatsächlich finden, weil die kommen, glaube ich, auch aus einem anderen Land, mussten die gekommen sein. Das waren Kaugummis, grün, relativ breit, also für einen Kindermund viel zu breit, wie so eine...
So ein Dragé oder, also kein Streifen demnach, oder doch?
Doch, aber so ein komisch breiter, platter Streifen, also so komisch groß, wie so eine zu große Briefmarke, also und ganz, leider auch sehr hart. Hat dann immer so den so zerkaut, aber es schmeckte so gut. Schmeckte so sehr komisch minzig, künstlich minzig eigentlich, würde ich im Nachhinein sagen. Aber für, süß natürlich auch, aber für so ein Kinder, für so ein Kind war das, es war ein geiler Kaugummi.
Vor allem, wenn der so groß ist, weiß man ja auch eigentlich, dass man länger was davon hat, weil man ihn möglicherweise mal erst die eine Hälfte.
Ja.
Und dann, naja.
Ja, ein Teil, ne? Total. Ja. Und es war, glaube ich, auch der einzige, den wir so hatten. Also, neben diesen Runden, die es noch gab, die bis heute auch Bestand haben, diese.
Okay.
Werbung.
So, also läuft das Verliebtsein ab, dachte ich damals. Oha. Da war dieses bezaubernde Wesen mit den wallenden Haaren, den feinen Händen und diesem schönen Gesicht, das immer ganz traurig wurde, wenn es sich dem Geliebten zuwandt, diesem hübschen, netten Prinzen, der da auf dem Schiff stand. Ihre Augen füllten sich dann mit Tränen und meine gleich mit. Ich litt mit ihr, mit der kleinen Meerjungfrau, die ihr Herz verschenkte und dazu noch ihre Stimme, nur um laufen zu können, um mit diesem Mann leben zu können. Und ich war ein kleines Mädchen, das dieses Plattencover mit der Zeichnung darauf in der Hand hielt und jedes Mal wieder versank in den Fluten der Erzählung, weil mich die Stimmen mitnahmen, mehr noch, als hätte ich einen Film geschaut. Die riesengroße Leinwand war ausschließlich zwischen meinen Ohren und meinem Gehirn gespannt. Von außen sah man nur ein Kind auf dem Fußboden vor einer Lautsprecherbox, aber in dem Kind liefen viele tausend Bilder ab, alle selbst gemacht und damit auch viel näher. Und so funktioniert es, wie ich finde, bis heute. Stimmen und Geschichten schaffen es auf ganz eigene Weise, Spannung zu erzeugen oder Mitgefühl und direkt im Kopf zu landen, also auf der Pole Position. Näher geht's nicht. Und nicht anders als bei Serien, die wir uns anschauen können, fiebert man, also fiebere ich jedenfalls, 9 Episoden und 9 Staffeln entgegen. Jetzt gerade wurde mir eine neue fiktive Podcast-Serie, ein Audiodrama von Wondery empfohlen, das eben genau so funktioniert. Weniger wie ein klassisches Hörspiel, mehr wie eine Serienserie, nur eben rein akustisch, aber die Bilder laufen ja sofort los, automatisch. Der Podcast heißt Die Hinterbliebenen und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts spoilere. Also, es geht um die Geschwister Eleanor und Michael Richland, deren Vater sehr reich wurde als Unternehmer und hervorragender Arzt. Und diese reichen, also milliardenschweren Eltern der beiden sterben bei einem Flugzeugabsturz. Damit geht's quasi los. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, tauchen plötzlich dunkle Details über die Vergangenheit des Vaters auf. Also ziemlich heftige Anschuldigungen. Und was macht man jetzt? Also wie sollen Eleanor und Michael damit umgehen? Verschweigen sie das Ganze? Dann müssen sie mit der Schuld leben, die daraus resultiert. Oder gehen sie den Anschuldigungen nach, dann schaden sie denjenigen, die ihnen nahestehen und die sie lieben. Ich bin mittendrin in der Geschichte und verrate ab jetzt auch nicht mehr, außer vielleicht Folgendes. Die gesamte erste Staffel von Die Hinterbliebenen gibt's bei Amazon Music in Verbindung mit einer Prime- oder Unlimited-Mitgliedschaft. Und alle Infos dazu auch in den Shownotes. Ich habe gelesen, dass du bzw. ihr als Familie die Sonntage durchaus ein bisschen ritualisiert begeht, wenn ihr beide zu Hause seid. Also du wohnst inzwischen mit deiner Familie seit 13 Jahren in oder bei München?
In München, aber man darf sich jetzt nicht die Mitte vorstellen. Es ist so am Rand der Innenstadt.
Okay, das ist ein Unterschied, sowohl von der Mentalität her als auch sicherlich lokalisch wird das ein Unterschied sein. Mhm. Konntest du dich inzwischen akklimatisieren? Lebst du gerne da?
Ich lebe total gerne da, aber von Sekunde eins. Also ach, für mich war das nie ein halbes Jahr war das mal, wirklich das erste halbe Jahr war, aber das hatte mit diesem Ganzen dass ich was verändere in meinem Leben zu tun. Aber München, wie es kam, in allen Bereichen war für mich sofort eigentlich mein Platz.
Gut, gehen wir doch mal in die kulinarischen Bereiche, denn um die geht's ja hier auch. Mhm. Also bist du jemand geworden, der eine gute Weißwurst zu schätzen weiß?
Auch von Anfang an. Ne? Ich kannte sie gar nicht, also ich habe von ihr gehört, aber war sofort interessiert, wie man sie isst oder wann man sie isst, wo man sie gut isst, welcher Metzger hat die beste, was sagt ihr und so weiter. Und ja, was kommt dazu, ja, oder was... das ganze Wirtshausthema sofort abgearbeitet.
Allein schon, dass du Wirtshaus sagst, das zeigt, dass du assimiliert bist. Was ist denn noch?
Wirtschaft.
Was noch? Also Brezen, das ist ja der Klassiker. Die werden wahrscheinlich auch, das ist so ähnlich wie mit denen, man findet schon überall auch gute Brezen, aber sicherlich sind die in München, gibt es wahrscheinlich mehr gute Bäcker, denke ich mal, die das machen.
Ja. Also Brezen findest du überall gute, wobei ich die jetzt gar nicht so groß abgefeiert habe, außer im Zusammenhang mit der Weißwurst.
Ja.
Obatzda war jetzt nie so meins, muss ich sagen, aber ich hab's auch, versteh's. Obatzda kannst du mir einfach hinstellen. Ich esse ein bisschen, krieg die nie fertig. Ist einfach zu viel meist. Also die Portionen sind ja auch immer riesig. Das habe ich übrigens sehr geschätzt in München, dass man immer für wenig Geld viel auf dem Teller hatte. Also von wirklich, da reden wir viel über Fleisch jetzt, ne? Wurstsalat zum Beispiel. Bis heute ein Kracher. Ob Schweizer oder bayerisch, ist egal. Das ist für mich. Es kann da wirklich können eigentlich, mein Vater kommt dann immer und wenn er mich in München besucht und möchte dann unbedingt einen Schweinsbraten in der Wirtschaft essen und so. Und ich esse, egal wo, immer den Wurstsalat. So. Und der ist auch immer sehr gleich, sehr ähnlich und,
wie isst du den? Mit Brot oder?
Ja, da wird ja auch mit Brot serviert. Ich habe ihn mir einmal versucht selber zu machen. Das ist mir übrigens nie gelungen.
Okay.
Also, Stichwort Nachkochen und das geht immer, ist in dem Fall nicht richtig. Weil mir die Frage der, wie sauer ich den mag oder so, wie viel esse ich und so, das verhaue ich komplett, ja. Das kriege ich nicht hin. Aber es muss eine bestimmte Wurst sein. Es gibt ja diese Fleischwurst, die so noch, die nicht so ganz rein ist, sondern die hat
so ein bisschen grob,
ein bisschen fleckiger. Mhm. Genau. Und auf jeden Fall viel Zwiebel. Wenn die mir fehlt, hole ich sie extra dazu, bestelle ich sie nochmal nach. Aber gern auch mit Käse eben, die Schweizer Version.
Okay. Mhm. Und hast du irgendein Gerät dir mal angeschafft oder ihr euch,
ja.
Das ihr nicht nutzt?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Es gibt so ein, ich weiß gar nicht, wie er genau heißt, es ist ein Mixgerät, mit dem man aber auch Eis und Suppen machen kann, haben wir nie gemacht. Wir zerkleinern da Früchte. Wir pürieren damit. Muss man auch mit einem Stab machen können.
Ne? So. Ja.
Aber er hat noch nicht seine volle...
Sein Potenzial ist noch nicht genutzt worden, nee. Sozusagen.
Nee, aber das ist ja auch, das würde ich als einen klassischen Fehlkauf bezeichnen, also weil das war recht... hat was gekostet und hat, wie gesagt, wenn es das Potenzial nicht, wenn wir es nicht ausschöpfen, finde ich es verschenkt ein bisschen.
Dann kann man es sehr gut zu einem sehr hohen Preis übrigens weiterverkaufen und kauft sich einen kleinen guten Smoothie Maker und geht von dem Rest 4 Tage in Folge essen. Und zwar als ganze Familie. Und zwar alle müssen mitessen. Alle. Und habt ihr, bei so vielen Kindern hat man ein Waffeleisen, habt ihr, ne? Check.
Haben wir.
Donut Maker? Nein.
Nein.
Nein, braucht man auch nicht. Was habt ihr noch? Was habt ihr noch für Geräte? Spezielle Geräte? Smoothie? Seid ihr so Obstsafttrinker? Oder macht ihr das auch in dem Gerät, dessen Potenzial ihr nicht nutzt?
Trinken keine Obstsäfte.
Mhm.
Wir haben den SodaStream.
Mhm. Ja. Und habt ihr so einen Raum, in dem ihr Getränke und so ein bisschen Dosen
Speisekammer.
Und so
habt? Wir haben eine klassische Speisekammer. wo wirklich viel zu voll ist, aber da wird ab und zu auch tatsächlich aufgeräumt, ist auch gut.
Stehen in der Speisekammer wirklich nur Essenssachen oder steht da auch ein Staubsauger?
Nee, da stehen nur Essenssachen und Tüten. Also Tütentaschen, Schürzen.
Wie viele Tüten sind denn da? Das sind immer wieder gesammelte Stofftüten.
Stoffbeutel und Tüten. Und ich wirklich, soll ich es mal schätzen?
Ja.
Also bestimmt 25 Tüten und auch ungefähr so genauso viele Beutel. Zu viel. Die hängen an so einer Tür auch, die kriegt man dann fast nicht mehr richtig auf.
Wie das Handgelenk von Wolfgang Petri mit diesen genau. Freundschaftsbändern.
Das ist die Rückseite unserer Speisekammertür. Ja.
Bevor wir zu Entweder-Oder kommen, möchte ich dich gerne fragen, ob du jemand bist, der mit einem Brot die Reste vom Teller, von der Suppe so aufnimmt.
Ja, bin ich.
Bist du. Mhm. Bist du jemand, der eher einen Teller oder eher ein Brettchen nutzt?
Brett.
Bist du jemand, der, wenn er Chips isst, schüttest du die in eine Schüssel und greifst in die Schüssel oder nimmst du die direkt aus der Tüte?
Schüssel.
Aha.
Ja, ja, wegen dem Geräusch. Also die Tüten knistern, ist ja irre. Also
ist dir zu laut?
Bei Tüte.
Dein eigenes Geräusch ist dir zu laut? Obwohl man ja das Loch, das man in so einer Chipstüte, man öffnet die ja so als Ganzes. Also man könnte es theoretisch auch.
Ja, ist mir zu laut.
Aber Chips sind doch generell laut, wenn man sie zerbeißt.
Absolut. So deswegen, also ich wahrscheinlich würde ich, also wenn wir jetzt echt über Kartoffelchips auch reden, die lasse ich fast zergehen eher, als dass ich sie kaue. Ich finde es ganz furchtbar, dieses Geräusch auch.
Drückst du sie an den Gaumen? Mh. Du drückst Chips an den Gaumen?
Ja, ja, ja. Es gibt ja, mittlerweile weiß man ja, welche ganz gut reinpassen. Und das, wo man sich auch nicht irgendwie einen abkrampft.
Meinst du nicht ernst?
Nee, ernsthaft, weil ich kann dieses.
Aber warum isst du denn dann Chips?
Weil sie mir schmecken. Also ich esse jetzt auch nicht so viel Chips. Aber selbst ein Erdnussflip, also diesen Jumbo, ne? Das zerdrück ich. So.
Mit der Zunge drückst du dir an den.
Ja, eher. Also 80%, würde ich sagen. Wegen diesem blöden Geräusch. Und, ey, guck mal, ich mache das während des Fernsehens. Also ich will was anderes noch hören. Wenn ich, glaube ich, in der Küche sitzen würde damit, was vielleicht auch mal vorkommen kann, sehe ich jetzt eigentlich gerade nicht, aber wenn ich nichts hören muss parallel, kann ich auch mal zerkauen. Aber wenn ich was anderes aufnehmen muss, kein Witz. Im Kino würde ich nie Chips essen.
Köpfst du Frühstückseier oder pulst du sie ab?
Abholen. Vorher mit dem Löffel draufhauen und dann also so ein bisschen abholen.
Okay, abholen. Und wenn du frisches Brot kaufst, aber du hast noch ein bisschen altes Brot, isst du dann erst das alte Brot auf oder gönnst du dir das frische?
Da gibt's beides, weil ich manchmal ein altes Brot auch mag. Also häufig, also so die innere gänzliche Tendenz wird immer zum Neuen. Und ich nehme mich dann auch ein bisschen zusammen und fühle mich dann auch schlecht, wenn ich das alte nicht aufessen würde sozusagen. Gibt aber auch Situationen, mit Butter und Salz ein altes Brot zu essen, gar nicht mal so doof. Also muss man halt öfter mal machen. Also oder nee, muss man nicht machen, aber
es ist machbar.
Es kann gut sein sogar.
Schneidest du Butter ab oder streichst du sie eher ab?
Wenn sie aufs Brot kommt, streiche ich sie ab. Wenn ich mit ihr arbeite, beim Kochen, Braten, so, da schneide ich sie ab.
Und hast du gesalzene Butter?
Nee, nie.
Und wenn du Brot kaufst, kaufst du das als Laib oder geschnitten?
Geschnitten.
Und wenn du Schokolade öffnest, brichst du die Tafel vor im Papier noch oder öffnest du die Verpackung und machst das dann so Riegel für Riegel?
Genau, also ich erst aufmachen und die Schokolade in der Hand haben und dann Karo für Karo oder Riegel für Riegel, Reihe für Reihe, genau, je nach Schokolade.
Bist du in der Lage, einen Fisch gut zu filetieren?
Nee, das.
Stimmt es, dass du altes, hartes Weingummi magst?
Ja.
Wann hast du das entdeckt für dich?
Auch nach der Wende. Das war was, oder wo ich auch echt überlegen muss, ob es das nicht auch schon zu DDR-Zeiten gab. Aber Weingummi fand ich schon immer vom Geschmack her total toll. Ich finde es müßig, es zu kauen und so. Aber es ist vom Geschmack her besonders, finde ich, weil vieles schmeckt nicht so. Auch was Gummibärchen sein will oder sein soll. Es gibt ja das bestimmte englische Weingummi.
Ach, das ist für dich sozusagen der Standard. Das ist für dich, das ist das, was du richtig gerne magst.
Ja, und dann auch vor allem dieses komische, da taucht es wieder auf, dieses Beerige, dieses Violette. Es gibt ja so verschiedene Sorten sozusagen im Geschmack und dieses Beerige, Heidelbeerige, Johannisbeerige ist die Richtung.
Was ich bei Weingummi heikel finde, wenn sie zu alt, zu fest sind, ne, wenn man sie nicht durchbeißen kann, wenn man sie aber zu schnell durchbeißen kann, wenn sie so sind wie so Marzipan, nein.
Dann sind sie falsch. Aber dann sind sie falsch. Aber ein hartes, altes, übrigens gilt auch für Gummibärchen oder so.
Das ist ja Weingummi.
Ja, kannst du ja weich lutschen.
Ja, du sowieso mit deinem Gaumen. Du drückst ja alles an deinen Daumen und du lutschst ja sogar Chips. Was ist mit dir los?
Ja, aber es ist ja toll, wenn ein altes Weingummi, weil die halt vom Geschmack her intensiver sind, weil sie alt sind. Weiß nicht, warum das so ist. Ist ja auch bei Gummibärchen so. Alte sind einfach geiler, intensiver als so komisch frische, weiche, warme. Die müssen fast kalt sein. Ich habe schon mal Gummibärchen, kennt man ja, ins Kühlfach gelegt. Ist gut. Ist gut.
Jetzt kommen wir zu entweder oder. Sushi oder Fondue?
Keins von beiden.
Ja, entschuldige, dass ich frage. Du
geht gleich gut los hier, entweder oder. Ich hoffe, also wirklich, weil
beides. Du magst beides nicht so gerne.
Nee.
Interessant. Nee. Ach ja, stimmt, du bist kein Fisch.
Bei Sushi bin ich komplett raus. Also nie, das wüsste ich gar nicht, wann das mal passiert.
Ja.
Und Fondue, okay.
Und Fischstäbchen hast du auch nicht gern gegessen?
Doch, aber das, also.
Das ist was anderes. Als Kind, ich meine, wenn du sagst generell Fisch, war nicht so.
Ja, Fischstäbchen passiert mir heute, oder wenn wir Fischstäbchen essen, weil die Kinder auch, ja, das kommt dann von den Kindern, dann esse ich auch mal mit.
Okay.
Finde ich okay.
Brokkoli oder Blumenkohl?
Blumenkohl.
Spinat oder Brokkoli?
Spinat.
Spinat oder Blumenkohl?
Blumenkohl.
Wie magst du den Blumenkohl am liebsten?
Ich mag den Blumenkohl mit, in dem Fall mit Cheddar und mit Chili. Im Ofen.
Hast du schon abgetrennte Backpapierstücke oder hast du noch eine Rolle und musst es selbst abreißen?
Abgetrennt.
Ja, entschuldige, weiß nicht jeder, dass das gibt. Gelbe oder Orange, nimm zwei.
Gelbe. Aber safe, weil das wirklich, das ist ein super Unterschied.
Ich weiß.
Oder? Und du? Gelb auch?
Never ever.
Ach so, okay.
Die Gelben bleiben liegen. Das ist auch bei den Gummibärchen so.
Ja,
die Gelben
uns,
und die Orangen.
Wir könnten uns eine Tüte kaufen.
Ja. Ja.
Zwei Friede.
Wie ist es bei dir mit Gummibärchen? Welche Reihenfolge von sehr gut bis zum Schluss?
Beste, grün.
Ja, ist gut, aber nicht der beste, ja?
Weiß.
Aha, weiter.
Rot?
Ja.
Bei dir rot ganz oben, ja?
Bei mir ist weiß ganz oben. Weiß ganz oben, dann kommt rot, dann kommt grün.
Und dann gibt's eigentlich nur noch gelb.
Gelb und Orange sind gleich furchtbar, finde ich.
Mhm, ja.
Aber interessant, dass du die auch nicht so gern magst, dann aber den gelben nimm zwei nähmest.
Findest du die ähnlich? Einen gelben Gummibärchen,
ich finde dieses, einen gelben nimm zwei. Ich finde, dass Zitronengeschmack oft mit zu viel, wenn der so künstlich hergestellt, mit zu viel Bitter, bitter ist nicht so meins. Und dann schmeckt mir das zu bitter.
Mhm.
Weißt du?
Mhm. Verstehe ich.
Gin oder Wodka?
Gin.
Leber oder Teewurst?
Leber, Wurst.
Mortadella oder Salami?
Salami.
Marzipan oder Nougat?
Nougat.
Aubergine oder Zucchini?
Zucchini.
Spiegel oder Rührei?
Spiegelei.
Warum geht deine Antwort hinten hoch?
Spiegelei?
Spiegelei.
Spiegelei. Weil Spiegelei, weil bei Spiegelei, da kann man, es geht, pass auf, der Ton geht hinten hoch, weil bei Spiegelei bei mir einiges zu erwarten ist. Das ist das Essen, was ein guter Freund von mir, der Ferdinand, wenn der abends kommt und wir einen trinken zusammen und reden, dann schläft er oft bei uns, bei mir. Der kriegt dann unterm Dach ein Zimmer. Und der Ferdinand weiß, dass er dieses Essen bekommt. Und das ist unter dem Motto, haust mir noch ein Ei in die Pfanne, kommt ein Spiegelei. Soll ich's mal sagen?
Bitte unbedingt.
Das ist ein Ei, was am Ende serviert wird auf einer Schwarzbrotstulle. Ja? Und das sind zwei Eier.
Ich wollte gerade sagen, eins ist aber zu wenig. Zwei Eier. Ja.
Zwei Eier. In Butter und Lauch gebraten. Mit
was heißt Lauch?
Lauch.
Lauch. Wie Lauch?
Na, Lauchscheiben. Da wird Lauch geschnibbelt.
Wirklich?
Ja, was, aber das ist eine
Nein, aber das habe ich ja noch nie. Also Lauchzwiebeln, wenn jetzt das, oder Schnittlauch, aber richtige Lauchscheiben,
ja,
die du anbrätst, oder?
Genau, das wird angebraten.
Oh.
Drei Salamischeiben, kleine Runde, an den Rand. Also das klebt dann natürlich, hängt dann am Ei dran, ne? Pfeffer, Salz. Und das geht aufs Brot. Und das ist ein Hammer. Das koche ich schon. Ich nenne es Kochen. Ich koche das schon. Seit ich ein Teenie bin. Meine Mutter hat mir das oft serviert.
Oh.
Und das ist ein Knaller. Das kennt sie auch von ihrer von ihrer Mutter so. Und der Ferdinand rastet aus, wenn er dieses Essen bekommt.
Ja, das geht mir schon so, wenn ich davon höre.
Wieso?
Das sieht aus wie so, wie nennt man denn diese so Planetenkonstellation, wie so ein Sternenmodell, stelle ich mir das vor. Wenn ich mir diese Scheiben, die Porree-Scheiben, also die Lauchscheiben, ja. Dann noch drei weitere Scheiben, die um einiges größer sind, diese Salami. Und ich meine, so ein Spiegel, diese zwei Spiegeleier sind ja auch jeweils rund. Das heißt, es ist eine Kreiserei
auf
in
einem
der
runden
Pfanne.
Teller.
Oh ja, Gott.
Gut.
Und dann aber nicht sunny side up. Also du lässt es dann auch auf der Seite, du drehst es nicht nochmal, wie man so ein Omelett drehen würde.
Nee, weil natürlich.
Man schiebt das dann so vorsichtig auf das Schwarzbrot, auf zwei Scheiben Schwarzbrot, die mit Butter oder?
Und gerne, nee, nur eine Scheibe. Die beiden Eier, das ist ja ungefähr so ein Gericht. Ich mache einen Kreis jetzt von, ich zeige einen Kreis an von vielleicht 15 Zentimetern, 20 Zentimeter rund, Durchmesser. Mhm. Und das liegt auf einer Scheibe. Und dann, das macht der Ferdinand genauso wie ich. Dann schneidest du natürlich drumherum. Kaiserhappen, hat meine Mutter immer gesagt, ist das Letzte auf dem Teller. Das ist das natürlich ein Eigelb, was natürlich dann auch ein bisschen zerläuft und so. Und dann kannst du auch noch, das musst du nicht mit der Hand machen, natürlich das letzte Stück Brot noch mit dem Eigelb. Das ist dann das Letzte, was du dir dann gibst. Pfeffer darf nicht fehlen, weil das eine geile Mischung im Mund ist. So, ne? Und dann geht er schlafen, der Ferdl. Dann legt er sich oben unter das Dach.
Oh, der Ferdl hat ein Glück, dich zum Freund zu haben. Und umgekehrt, gibt es einen Freund oder eine Freundin, zu der du gehst, zu dem du gehst und du weißt?
Meine Agentin. Meine Agentin Andrea ist eine, oder wir beide zusammen, Liebhaberin von Stullentellerchen, Stühlchen essen abends. Mit Gürkchen, aber dann sehr fein, also mit Honiggurken, mit so kleinen Glasgurken, aber eben auf so ganz einfachen Stullen mit Wurst, bisschen Käse. Aber Stullenteller, also ist schon häufig gemeinsame Abende verbracht mit Stühlchen.
Wunderbar. Und das ist erneut, ich habe das schon mal gemacht, ein Plädoyer für das Abendbrot. Ich mag das Wort irgendwie, das hat so was Tröstliches, finde ich. Mhm. Ja, ich glaube, dass man sich nicht immer so einen Stress machen sollte. Wir sind auch so ein bisschen aus der Übung gekommen, durch Corona Leute einzuladen und so weiter. Aber das Revival des Abendbrotes, das wird wirklich unterschätzt. Man muss nicht irgendwelche dreigängigen Shishi-Sachen auf den Tisch stellen, sondern ein gutes Brot, ein frisches, knuspriges Brot, eine Butter, zwei Käsesorten, vielleicht noch Schinken oder Wurst für Leute, die das essen und mögen. Und dann eben tatsächlich, wie du sagst, so Cornichons, ein bisschen geschälten Kohlrabi. Lecker, weil Kohlrabi ist auch, ich finde, Kohlrabi vergesse ich manchmal.
Mhm.
Aber wenn ich dran denke, den zu schälen und dann zu einem guten Comté, zu einem guten Käse, da könnte ich Stunden essen. Ich habe dann auch kein Sättigungsgefühl, es ist so lecker. Gut. Mozzarella oder Feta?
Mozzarella.
Wie aus der Pistole geschossen?
Ja, weil ich bin Caprese, kannst du mir, das mache ich oft um 11 vormittags, gibt es Caprese bei mir.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Mikrowelle oder Grill?
Grill.
Erdbeeren oder Himbeeren?
Erdbeeren.
Banane oder Zitrone?
Zitrone.
Reis oder Nudeln?
Nudeln.
Reis oder Kartoffeln?
Kartoffeln.
Kartoffeln oder Nudeln?
Kartoffeln.
No.
Ja.
Aha.
Ja.
Und wie?
Gebraten. Aber auch Salzkartoffeln. Also jetzt Spargel, Salzkartoffeln.
Lecker.
Und Bratkartoffeln wirklich auch solo, mit Käse, mit Pfeffer. Gebraten.
Helle oder dunkle Schokolade?
Helle. Weiße. Mhm.
Frikadelle oder Falafel?
Frikadelle.
Pass auf, was jetzt kommt. Leberkäse oder Frikadelle. Das ist jetzt die Entscheidung zwischen zwei Heimaten. Ja, jetzt, ja. Ja, was?
Frikadelle. Aber es war nie anders. Also ich habe mich, den Leberkäse, der ist eingezogen.
Der hat dich nicht gekriegt.
Ist, doch, voll, aber.
Gut, dann Wurstsalat oder Frikadelle?
Wurstsalat.
Um es jetzt aber abzuschließen, müsste ich noch kurz wissen, würdest du am Ende eines fulminanten Mahles noch eine kleine Käseplatte essen, ein Dessert, einen Kaffee trinken, einen Schnaps.
Und zum Schluss das Dessert.
Der Espresso ist es ganz oft bei mir am Ende. Tiramisu geht für mich mittlerweile auch als Dessert. Ich bin eigentlich kein...
Ist auch schön leise, ist nicht so laut wie Krokant beispielsweise.
Super leise, genau.
Mhm.
Und die Käseplatte, da bin ich wieder vorsichtig, weil da häufig ein Käse drauf liegt, der mir dann zu intensiv ist.
Das wäre dann so ein alter Käse oder ein Ziegenkäse, das ist dir zu intensiv.
Die moderiere ich dann manchmal schon im Vorhinein ab und oder weg und möchte dann nur sanften, jüngeren Käse.
Okay.
Mhm.
Wenn's haben Käse Sie auch sein Scheibletten? Das reicht völlig.
Das wird nie im Nennen.
Okay, ja gut. Lieber Friedrich, es war mir ein Vergnügen.
Danke, Bettina.
Schön, ja, dass du
so offen warst und
dass du so offen warst.
Aus deiner Küche erzählt hast zu Hause, ja. Wie es da so ist.
Sehr geht, schön. Tschüss.
Ciao.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Halt, stopp, warten Sie. In eigener Sache möchte ich feierlich bekannt geben, dass das erste Toast Hawaii Buch da ist. Es heißt Das Essen meines Lebens und darin vorkommen Olli Schulz, Iris Berben, Anke Engelke, Guido Maria Kretschmer, Flake, Barbara Schöneberger, Henry Hübchen und einige andere. Und jede und jeder von ihnen hat mir ein Essens-Selfie geschickt und ein persönliches Rezept. Das ist ein super Buch zum Verschenken für alle Feste, für alle Geburtstage und Essenseinladungen. Das Essen meines Lebens. Ein Kochbuch, ein Interviewbuch und ein Fotobuch. Sie können das jetzt bestellen.